Oh, ein Gast ist da, der Jürgen. Schön, dass du da bist.
Hallo.
Finde ich gut, dass du dir Zeit genommen hast.
Ja, sehr gerne.
Ja? Du bist auch schon sommerlich angezogen.
Ja, man muss den Sommer ja so ein bisschen locken, ne?
Ja.
Auch kleidungstechnisch.
Ja, aber wir können ja erzählen, dass wenn wir heute aufzeichnen, dass es jetzt nicht ein Tag vor der Ausstrahlung ist, sondern zwei eigentlich.
Ungefähr und ungefähr auch 12 Grad und Regen.
Ja, was ist da los eigentlich?
Ja, Ostküstenwetter, glaube ich, oder?
Wie ist das? Ja. Ist das an der East Coast in New York auch so?
Ja, wir haben tatsächlich das gleiche Wetter wie hier auch.
Ja?
Ja.
Eigentlich das Jahr weg durch?
Nee, wir hatten doch schon sehr kalten Winter. Also wir hatten 2,5 Monate durchgehend Schnee tatsächlich.
Oh, ist das aber für New York ungewöhnlich.
Ja, das, mir wurde auch gesagt, es schneit nicht mehr so viel. Und dann ziehen wir da hin und auf einmal hatten wir direkt einen Riesensturm.
Super, also. Super. Aber ist das nicht so, dass New York auf dem gleichen Breitengrad liegt wie Rom?
Da bist du besser informiert als ich bestimmt. Ich bin da geografisch nicht so,
ach so,
nicht
ja,
so gewieft.
Weil da müsste man ja eigentlich denken, immer gutes Wetter. Ja,
aber der Atlantik vor der Tür, der redet da bestimmt ein Wörtchen mit.
Ja, glaube ich auch. Und dann, wenn der Wind irgendwie von Grönland kommt, gehört er jetzt auch zu den USA, haben wir gehört.
Ja, noch nicht ganz.
Noch nicht ganz. Aber es ist ein anderes
Fake
Thema.
Fake News.
Oh, Fake News. Das gibt es natürlich hier nicht beim BVB-Podcast der Rundnachrichten. Schön, dass ihr eingeschaltet habt zur nächsten Ausgabe. Und das ganz Entscheidende ist natürlich, dass wir heute ein Thema besprechen, das wir bislang ja immer nur so kurz angerissen haben. Demnächst gibt es natürlich auch Folgen, wo wir über das Sportliche sprechen werden, nämlich den FIFA Club World Cup, und wir haben uns Marc Lingenhoff eingeladen, der anscheinend, ihr habt es gemerkt, in New York zu Hause ist.
Richtig, ja. Also ich bin der Marc Lingenhoff, wohne seit knapp 10 Jahren in den USA und bin seit 1,5 Jahren der Leiter des BVB-Büros in New York City. Wohne jetzt seit knapp einem Jahr an der Ostküste mit meiner Familie und wo wir schon vom Wetter gesprochen haben, wir sind bei unglaublich heißen Temperaturen im Sommer angekommen und dann in sehr kalten Temperaturen haben wir dann überwintert und jetzt mal schauen, was so in den nächsten Monaten an Wetter uns auf uns zukommt. Aber beides, wurde mir gesagt, war untypisch. Also mal schauen, was wirklich normal ist.
Das ist aber ganz schlimm, da ausgerechnet in New York leben zu müssen. Also das kann man ja kaum aushalten.
Deswegen wohne ich auch nicht in New York, sondern ich wohne in New Jersey.
Ja, natürlich, natürlich. Ja, und dann einmal durch den Tunnel?
Einmal durch den Tunnel, einmal hin, einmal zurück und mal schneller, mal langsamer.
Eher langsamer?
Ja.
Ja.
Also ich wechsle dann immer so mit zwischen Zug und Bus. Bus ist tatsächlich doch schneller mittlerweile, weil es jetzt eine extra Steuer gibt. Man muss dann doch $9 oder $10, glaube ich, zahlen, um auch nach Manhattan zu fahren mit dem Auto. Und dann weichen viele auf den Zug aus. Und deswegen ist dann Busfahren dann schneller. Dann brauche ich nur, in Anführungszeichen, eine Stunde 15 Tür zu Tür. Wenn ich dann im Büro bin, ist die Inbox leer. Dann kann ich mich meinen Meetings widmen. Und auf dem Rückweg ist wieder genau das Gleiche. Dann kümmere ich mich wieder um die Inbox. Und wenn ich nach Hause komme, bin ich dann entspannt und kann mich um die Familie kümmern.
Aber ich kann mir vorstellen, Jürgen, das Schöne ist wahrscheinlich dann, wenn man eine Stunde 15 hat und vor allem in New York unterwegs ist, dann kann man da wirklich arbeiten, weil da Internet ist. Du kennst das ja aus deinen Fahrten, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, nach Augsburg fährst oder nach Sinsheim. Da würdest du gerne irgendwie arbeiten, aber klappt nicht.
Ja, das hängt manchmal. Also gerade wenn man in Deutschland mit dem Nahverkehr oder auch mit dem Fernverkehr unterwegs ist, dann gibt es ja immer diese Funklöcher. Die haben wir doch tatsächlich immer noch häufig, viel zu häufig, finde ich. Und ja, dann steht die Leitung mal. Das kann passieren, ja.
Hast du da in dem Tunnel, wenn du in dem Tunnel unterwegs bist, da mit dem Bus, hast du da Empfang?
Nee.
Ah, okay. Das ist natürlich enttäuschend.
Dann bleiben wir hier. Also ich muss dir auch sagen, ich habe kein Wi-Fi im Bus, ne? Also so fortgeschritten ist dann die New Jersey Transit doch nicht.
Oh.
Ich muss dann doch mit einem Hotspot arbeiten, ganz klassisch und langweilig.
Okay.
Und Meetings funktionieren auch nicht immer gut. Deswegen mache ich es ganz einfach nur E-Mails.
Ah, okay, aber in einer Stunde 15 bekommt man natürlich ordentlich was getan.
Auf jeden Fall.
Wo warst du vorher in den USA unterwegs?
Ich war lange für einen deutschen Sportartikelhersteller tätig. Mhm. Und habe in Portland, Oregon an der Westküste gelebt und habe dann noch eine Station dazwischen gelegt und dann kam der Anruf vom BVB, ob ich nicht nach New York gehen möchte.
Ja, also da konntest du da nicht widerstehen, du musstest dran gehen, das war sowieso das Erste.
Sowieso,
und dann,
wenn das Batmobil klärt, dann muss ich rangehen.
Ja, in Portland regnet es aber auch oft.
Sehr viel. Also tatsächlich 3,5 Monate durchgehend Regen im Winter, das war dann doch schon was anderes. Aber du bist so schon grün da, das muss ja auch von irgendwo herkommen, ne? Also das ist.
Dann schneit es da quasi gar nicht, weil es immer regnet.
Ab oder? Und zu mal, so ein Zentimeter hier und da und dann bleibt die ganze Stadt stecken und dann gibt es dann auch schneefrei für die Kinder. Aber
ist in Dortmund auch nicht anders. Wenn irgendjemand eine Schneeflocke auf seiner Wettervorhersage gesehen hat, ist der Verkehr hier auf dem Wall K.O.
Erstmal also, komplett den Wall und die B1 das sperren.
Geht, das geht gar nicht. Das
ist ganz schlecht.
Das geht gar nicht. Ganz schlecht. Ich erinnere mich noch, als Carsten Kramer, Geschäftsführer von Borussia Dortmund, mir damals auf einer Asienreise, das war während der WM 22 quasi oder parallel zur WM 22 in Katar, dann irgendwann in, ich glaube in Vietnam hatten wir gesprochen, gesagt hatte, wir machen ein neues Büro in den USA auf. Wir gehen jetzt den Schritt, wir wollen uns da fest etablieren. Wann hast du davon gehört und wie kam es dazu, dass du dann da Teil des Projekts geworden bist?
Wann habe ich das erste Mal davon gehört? Also man muss ja sagen, dass die Fußballgemeinschaft ja schon eine kleine ist, ne? Also auch gerade in den USA, weil es ja doch immer noch so ein kleiner Nischenmarkt ist. Und ich habe schon mal über ein Flurfunk so gehört, ne? Das war, ich glaube sogar noch während Covid, dass da irgendwelche Bestrebungen gibt. Und Dortmund war ja auch schon, ist da lange schon sehr bemüht in den USA ein Footprint zu erarbeiten. Und da war ein Büro eigentlich so der nächste logische Schritt. Deswegen habe ich immer so ein Auge drauf mal gehabt, aber hatte keinen direkten Kontakt. Und irgendwann kam dann über einen gemeinsamen Bekannten so die Anfrage, ob ich mich mal mit jemandem von Dortmund unterhalten möchte über diese Möglichkeit. Und das, wir haben uns eigentlich ziemlich schnell gefunden. Das hat direkt gepasst. Und dann ging das auch relativ zügig über die Bühne.
Mhm. Du hast den Kollegen beim BVB mal erzählt, du hast dann zu deiner Bewerbung noch ein Foto mitgeschickt.
Ja, also ich bin ja lebenslanger BVB-Fan, ne? Also ich wollte
das hier.
Ja, ja. Das hilft halt dann bei so einem Bewerbungsgespräch auch mal. Ich bin im Münsterland geboren und das wurde mir halt in die Wiege gelegt und hat dann ein Foto dazu gelegt, wo ich mit meinem Vater im Stadion eine der deutschen Meisterschaften gefeiert habe und das kam natürlich dann auch sehr gut an. Ne?
Mhm. Ja, zu Recht.
Aber also wenn der BVB jetzt wieder deutscher Meister würde, könnte ich vielleicht dann auch nochmal ein Foto machen.
Ja? Ach so. Mhm. Hast du dann deine Kinder auch zu Borussen gemacht?
Die schauen sich Borussia Dortmund interessiert an, aber sind jetzt keine glühenden Fans. Nein.
Da ist aber einiges schief gelaufen, weil du hättest bei drei Kindern hättest du drei Elftel, wobei du hast eine Tochter, glaube ich. Mhm. Aber die kann ja jetzt bei den BVB-Frauen spielen.
Ja, klar.
Ja. Ist ein bisschen, bin ich ein bisschen enttäuscht, muss ich ganz ehrlich sagen.
Das kann ich mitleben, wenn du enttäuscht bist.
Oh, Beef hier bei den Ruhrnachrichten. So. Nee. Aber Marc, das Interessante ist ja, wir möchten natürlich erstmal wissen, ja genau, die zwei ist er, ja. Wir möchten gerne wissen, nachdem das dann zustande gekommen ist, wie die tägliche Arbeit aussieht, was du da eigentlich machst, weil du hast jetzt gerade erzählt, ne, eine Stunde 15 E-Mails beantworten, um was geht es da eigentlich und so weiter und so fort, wie viele Leute arbeiten in dem Büro, bist du da ganz alleine, also das heißt, wenn du vielleicht nicht da bist, ist gar keiner da, wie sieht das eigentlich aus und vor allem, was ist das genaue Ziel, weil man sagt immer, man möchte in die ausländischen Märkte als Fußballverein, man möchte sich internationalisieren. Was bedeutet sich zu internationalisieren? Also wie sieht das konkret aus? Und wir möchten natürlich über die Club-WM sprechen, weil das ganz, ganz interessant ist, finde ich. Und Jürgen und ich waren uns da auch einig, haben wir gesagt, ja, über das Thema müssen wir auf jeden Fall mal sprechen, fernab des Sportlichen, weil es da, glaube ich, so viele Gesichtspunkte gibt. Aber lass uns mal beginnen mit den ersten Tagen, Wochen, Monaten in New York. Wenn man sowas neu etabliert, wie geht man daran?
Ja, also erstmal musste ich wirklich nicht bei Null anfangen. Der Verein hat wirklich einen super Job gemacht in den letzten 6, 7, 8 Jahren, so einen ersten Fußabdruck zu erarbeiten in den USA. Also das ist, ich glaube, Christian Pulisic war wirklich so der Auslöser, wo man gemerkt hat, oh, da ist wirklich Interesse in den USA, da müssen wir die Fans da bedienen. Und dann kam auch die erste US-Tour 2018 ja schon und ich habe so ein ganz interessantes Slide, was ich dann immer zeige bei solchen Fragen und bei Präsentationen. Und zwar sieht man dann oben die einzelnen US-Tours, wo wir dann wirklich dann vor Ort auch waren, aber was sich dann unten an der Basis abspielt, ist eigentlich viel interessanter, weil jedes Mal, als wir dann da waren, haben wir eine neue Aktion gestartet, um unseren langfristigen Fußabdruck zu erarbeiten. Also zum einen Jugendakademien wurden dann gegründet 2019. Mittlerweile sind wir knapp 20 Akademien, über 3.000, 4.000 Kindern, Mädels und Jungs. Dann haben wir die Social Media mit Black Yellow erarbeitet, die mittlerweile knapp 6 Millionen Follower haben. Dann haben wir uns strategische Partner gesucht im CSR-Bereich für Social Responsibility. Dann haben wir uns auf Events eingelassen, die jährlich stattfinden. Und sukzessive haben wir uns diesen Fußabdruck erarbeitet. Und dann ist wirklich so 2023 sieht man dann diesen ganzen Stapel an Aktionen und Aktivitäten. Und da war einfach der nächste logische Schritt, ein Büro aufzumachen, weil diese ganzen Aktivitäten kann man aus der Ferne einfach nicht bedienen. Mit Zeitunterschied, mit kulturellen Unterschied, Sprachenunterschied etc. Und deswegen macht das Büro einfach Sinn. Und jetzt haben wir zusätzliche Resources, um einfach diese ganzen Aktionen und Aktivitäten, die wir schon seit Jahren machen, weiter zu forcieren und zu wachsen. Und wie sieht ein Alltag aus? Ja, man geht morgen ins Büro, holt sich einen Kaffee, setzt sich hin, fängt an mit Blick auf die St. Patrick's Cathedral. Das ist natürlich sehr schön. Wir sind mitten in Midtown Manhattan. Wir teilen uns ein Büro mit unserer Partneragentur Sport 5. Die haben auch 3 Personen, die abgestellt sind auf dem BVB in den USA. Das heißt, ich sage immer, das ist unser Commercial Arm. Das heißt, die versuchen auch Sponsoren zu finden, die dann unsere Aktivitäten unterstützen. Und wir sind vom BVB 3. Inklusive meiner Wenigkeit. Also das heißt, wir sind ein sehr kleines, agiles Team. Wir machen auch alles von Kartons auspacken bis hin zu Verträge unterschreiben. Also da ist wirklich alles dabei. Mhm. Wir sind sehr unternehmerisch unterwegs. Wir müssen ja auch ein bisschen Kreativität an den Tag legen, um uns da auch zu präsentieren. Und ja, wie sieht so ein Alltag aus? Also wirklich straff getaktet. Mit der Zeitverschiebung ist der Morgen natürlich dadurch geprägt, dass wir mit Deutschland telefonieren. Das heißt, wir haben wirklich von 8 bis 12 dann die Deutschen am Telefon und danach widmet man sich dann quasi auch dem Markt und geht dann in die verschiedensten Gespräche, Telefonate, Meetings. Da ist auch dann mal ein Business Lunch dabei oder eine Abendveranstaltung. Aber so sieht unser Alltag eigentlich aus.
Du hast jetzt gerade eben von der Basis gesprochen und dass da große Veränderungen stattgefunden haben. Was bedeutet denn dann Basis in den USA?
Die mit an den Aktivitäten? Ja, also wirklich unser Hauptaugenmerk ist erstmal Fanclubs. Also wir haben knapp 41 jetzt, ist die letzte Zahl. Und die da möchten wir zusehen, dass alle Anknüpfungspunkte, alle Touchpoints, die haben mit dem Verein einfach perfekt sind. Also die möchten sich ein Trikot kaufen, wie schaut das aus? Ja, ist das smooth? Funktioniert das? Kriegen die einen guten Preis? Kriegen sie schnell geliefert? Wie können sie den BVB die Infos einholen, kriegen sie Newsletters etc. Also Fanclub ist für mich so das A und O, das muss passen. Und darüber hinaus haben wir natürlich die Jugendakademien, wenn du da tausende von Kindern hast, die das BVB-Logo tragen, möchten wir natürlich auch die begeistern und auch entsprechend ausstatten mit der richtigen Entwicklung. Wir haben sehr viele Trainer, die immer wieder rüberkommen, um sicherzustellen, dass die Trainer auch die entsprechenden Fähigkeiten haben und das dann zu lehren, the BVB way. Das sind so die 2 Hauptanker, sage ich mal. Und darüber hinaus wollen wir natürlich auch die Reichweite vergrößern, deswegen machen wir auch sehr viel Medienarbeit. Wir können tolle Aktivitäten, tolle Events haben. Wir haben zum Beispiel das Empire State Building vor 2 Jahren gelb erleuchten lassen. Und diese Bilder möchten wir natürlich dann auch transportieren und deswegen machen wir sehr viel Pressearbeit auch.
Du hast jetzt gerade gesagt mit den Akademien, dass ihr da einige tausend Kinder habt. Ist dann die Idee, den nächsten Christian Pulisic zu finden oder ist die Idee eigentlich dafür zu sorgen, dass eben diese Fanbasis in den USA wächst?
Also es ist, glaube ich, unterschiedliche Motivation. Natürlich wäre es super, wenn wir den nächsten Christian Pulisic finden. Das würde ich nehmen, nehme ich. Hm? Aber es ist erstmal so, dass ich sehe uns in der Pflicht auch, den amerikanischen Fußball weiterzuentwickeln. Wir sind ein professioneller Fußballverein. Der Markt ist immer noch in der Entwicklungsphase. Und ich glaube, dadurch, dass wir eine permanente Präsenz da jetzt auch haben, sollten wir auch in die Pflicht gehen, den Sport weiterzuentwickeln. Es ist ja ein Pay-to-Play-Model. Das heißt, man muss ja schon 2-3 Dollar in die Hand nehmen, um da spielen zu können. Das ist jetzt für uns Deutsche ein bisschen befremdlich. Ne? Wir sagen immer, Mensch, das ist doch Fußball, da muss doch eigentlich jeder spielen können. Dem versuchen wir ein bisschen entgegenzuwirken, auch über soziale Projekte, um auch wirklich jedem die Chance zu geben, an den Sport teilzunehmen und auch BVB zu erleben. Die Jugendakademien sind schon professioneller organisiert. Also es sind wirklich Organisationen im ganzen Land verteilt, sogar auch in Kanada und auch in Mexiko. Und da geht es darum, erstmal unsere Philosophie, unsere Art und Weise, den Fußball zu leben, zu spielen, weiterzugeben, zu vermitteln. Und es werden schon Talente gefördert. Also die besten Talente, da gibt es dann so Regionals, da gibt es Nationals und dann werden dann wirklich dann auserwählte Mädels und Jungs dann auch nach Deutschland gesendet. Das nennt sich School of Excellence. Und die dürfen dann gegen unsere Mannschaften spielen und sich dann mal beweisen. Und da sind schon wirklich gute Talente dabei. Gerade im Mädchenbereich, das ist ja im amerikanischen und kanadischen Fußball ja nochmal ein bisschen verstärkt. Die sind da ja sehr erfolgreich. Und da sieht man schon sehr gute Talente.
Wie groß ist der Bekanntheitsgrad von Soccer denn in den USA? Ich weiß, dass wir vor 30 Jahren bei der WM 1994, davon rede ich, jetzt gehen wir über den großen Teich und machen Fußball auch in den USA groß. Und dann saßen da die Amis und haben das Spiel irgendwie nicht verstanden und haben anschließend weiter American Football, Baseball, Basketball und Eishockey geguckt. Mhm. Was ist jetzt anders? Wie bekannt ist Fußball schon? Wie oft musst du vorstellen, was das überhaupt für ein Spiel ist und was du da machst da gerade? Und welche Vorerfahrungen oder welche Kenntnisse haben die Leute schon, mit denen du da sprichst?
Also Fußball ist bekannt. Punkt. Also Fußball ist der größte Jugendsport in den USA. Das heißt, wenn ein Elternteil jetzt nicht unbedingt weiß, wer Manchester United, Borussia Dortmund, Man City ist, wissen sie aber, dass die Tochter spielt. Und die Tochter findet es gut. Das heißt, der Elternteil sagt, oh, da ist ja was, da ist ja bestimmt ganz interessant, die nehme ich jetzt auch mal zum MLS-Spiel mit. Mhm. Oder wenn Borussia Dortmund in Amerika spielt, dann fliege ich mit ihr mal nach San Diego und schaue mir das Spiel an. Also es ist sehr über den Jugendsport getrieben. Also zwischen 6 und 12 Grad, das ist so der Sweet Spot an Participation. Sorry, dass ich immer wieder englische Wörter hier reinschmeiße, aber mir ist das Deutsch langsam ein bisschen abhanden. Also Jugendsport ganz groß. Man darf auch nicht vergessen, dass wir natürlich mit NFL, NBA, NHL, MLB, College Sport, habe ich was vergessen?
Golf, Tennis.
Mhm. Vielleicht nicht so ganz stark, aber es ist auf jeden Fall sehr viel los in dem Markt. Aber durch die MLS bedingt und auch die Frauennationalmannschaft ist die Popularität kontinuierlich gestiegen. Und ich nehme immer eigentlich nur so die MLS als so Barometer und sage, okay, wie steht's um Zuschauerzahlen? Wie steht's um Merchandising? Wie steht's um Sponsorship? Und das ist sehr gesund, also wirtschaftlich betrachtet. Und deswegen steht es in dem Fußball sehr gut da. Popularität, natürlich Messi hat natürlich geholfen. Nicht nur zum einen, um nochmal die Kids und gewisse Gesellschaftsteile zu begeistern, sondern auch einfach diesen Link zu anderen Sportarten zu schaffen. Wenn man sich zum Beispiel NFL anschaut, NBA anschaut, da sieht man immer andere Künstler, andere Sportler auf der Tribüne. Das war bei MLS nicht immer so. Mhm. Jetzt kommt der Messi und auf einmal ist der LeBron da, die Serena Williams sitzt da auf der Tribüne. Und das war nochmal so der nächste Schritt für die MLS, um sich nochmal zu etablieren, weil es einfach zum amerikanischen Leben dazugehört. Einfach dieses, wie sagt man, Cross-Pollination ist ein schönes Wort, was ich immer wieder gerne benutze, weil sich das einfach, weil du dann dadurch auch dich einfach authentischer dann dich auch positionierst in dem Markt, wenn dann auf einmal ein NFL-Quarterback da sitzt.
Ja, das heißt, wenn ich mich ärgere, dass sie die ganze Zeit Taylor Swift zeigen und nicht das Footballspiel, dann sagen die Amis, ja genau das wollen wir sehen.
Ja, nicht alle.
Okay.
Aber meine Tochter sagte, ach, das ist doch jeder Kelsey, das ist doch der Freund von der Taylor Swift.
Ja. Ich so, mein Gott. Oder andersrum.
Oder, ja, das
aber ist das Wahnsinn. Ist ein ganz, ganz interessanter Punkt, Marc, weil ich da auch immer mit Leuten drüber diskutiere, Jürgen weiß das und die Hörer auch, ich bin sehr, sehr viel im Handball unterwegs und ich denke mir immer, der Handball, der möchte globaler werden, weil er ein sehr europäischer Sport ist mit ein paar Ausnahmen, ja, Nordafrikaner oder mal die Südkoreaner, Brasilien, das war's aber, sonst spielt Handball auf der Welt keine Rolle und ich denke mir immer wieder, warum gelingt es uns nicht, also in Deutschland haben wir den größten Handballverband der Welt, mal aus unserer eigenen Blase rauszugehen, aus der Handballblase rauszugehen und dafür zu sorgen, dass zum Beispiel Künstler oder Influencer eingeladen werden. Ich weiß, dass das ein sehr, sehr heikles Thema ist in Deutschland, dass zum Beispiel Influencer in die Stadien gelassen werden und da irgendwelche Sachen dann bei Instagram hochladen. Das sehen sehr viele sehr kritisch. Aber wenn wir mal vom Fußball weggehen, finde ich, muss das ja eigentlich ein Mittel sein, um genau das zu schaffen. Also in andere Branchen sozusagen reinzugehen, in andere Blasen reinzugehen und daraus auch Leute rauszuschöpfen, die dann hinterher das konsumieren, zum Beispiel halt in den USA Borussia Dortmund konsumieren, sich mit dem Verein identifizieren, irgendwann ein Trikot kaufen, vielleicht dann in einem Fanclub aktiv werden, vielleicht selber einen gründen. Das ist ja eigentlich genau das, richtig, was ihr wollt.
Genau, du hast gerade mein Job quasi beschrieben gerade.
Ja, super. Also wenn du einen Nachfolger brauchst, ja, sag Bescheid. Nein, aber Das ist ja eigentlich schon interessant, wie unterschiedlich da die Denkweisen sind. Klar, wir fliegen einmal über einen großen Teich, da ist schon eine andere Kultur und auch der Sport wird ganz, ganz anders gelebt. Aber das ist ja eine Selbstverständlichkeit. Wie versuchst du das? Kannst du das irgendwie da mal jemanden organisieren, der ein bisschen bekannter ist, um versuchen, da eine Verknüpfung zu Borussia Dortmund herzustellen?
Ja, und das macht ja auch den Job so spannend, ne? Also wir sind ja auch in New York City, da laufen ja auch mal so ein paar Berühmtheiten rum und man macht ja auch sehr viel Netzwerken und versucht auch auf jeden Rooftop-Cocktail-Happy-Hour hinzukommen. Und das gelingt uns auch, muss man schon sagen. Also wir kriegen schon die Türen geöffnet. Ich glaube, ein sehr gutes Beispiel ist, wir haben eine Veranstaltung jedes Jahr, das nennt sich Times Square Cup. Da sponsern wir ein Jugendturnier auf dem Times Square für 12 Stunden, 300 plus Kids, die ein Turnier spielen, alle im BVB-Trikot. Wir haben BVB auf den Leinwänden am Times Square, also ein Riesen-Event. Über 300.000 Leute, die an dem Times Square an dem Tag rumlaufen. Also wirklich ein Riesen-Event. Und da haben wir ein Team gestellt. Das war dann so ein Abend-Event. Dann durften dann auch die Erwachsenen und die, ne, die etwas nicht zu talentierten Fußballspielen mit DJ und ne, das war richtig lustig. Und da haben wir ein Influencer-Team gestellt. Das heißt, wir haben lokale Soccer-Influencer aus New York eingeladen und sagten, hey, möchtet ihr ein bisschen spielen, ein bisschen Spaß haben? Wurde super gut aufgenommen. Aber das Highlight war tatsächlich, dass der, und ich bin da nicht ganz mit vertraut, aber WWE Wrestling, der Sheamus, ganz bekannt, den haben wir kennengelernt auf einem Event in New York. Und der hat gesagt, ja, Mensch, ich bin BVB Liverpool, das sind meine beiden Vereine, finde ich mega. Und wir so, ja, wir spielen in einer Woche dieses Turnier am Times Square. Willst du nicht vorbeikommen, kannst mitspielen? Und er so, ja klar. Und wir haben gedacht, ja, ist, ne, das sagt der nur so. Ja, und er hat uns dann eine Nummer gegeben und Nummern ausgetauscht. Und dann an dem Tag kriegen wir eine Textnachricht, ja, ich bin auf dem Weg, ich bin in 10 Minuten da, und das hatten wir überhaupt nicht erwartet. Der hat seine Frau mitgebracht, die hat Livestreamt, der hat, glaube ich, weiß Gott, wie viele Millionen Follower, und der war richtig, hat sich ins Tor gestellt, konnte kein Fußball spielen, aber wir hatten einen Spaß, und der hat dann auf dem Times Square wurde der erkannt, der war so berühmt, das hatten wir überhaupt nicht auf dem Schirm, wir mussten dann auch ein bisschen Security sorgen und so weiter, und der war auch total bodenständig, hat sich überall auf alles eingelassen, und das war dann so für uns so ein kleines Aha-Erlebnis, so, oh mein Gott, wir haben die Möglichkeit, solche Leute mit einzubinden, und das gibt uns dann auch nochmal eine Reichweite in neue, wie sagt man denn, wie hast du es gerade
genannt? Neue Blasen.
Blasen, danke. Mhm. Und das war wirklich eine große Learning Curve. Ich glaube, das bessere Beispiel fällt mir gerade ein, ist, wir haben ein Event gemacht, das nennt sich The Soccer Tournament, TST, sehr kreativer Name, aber es ist so ein 7-gegen-7 Format, also schon anders als das, was wir normal machen und auch kennen. Und da haben wir den Noah Beck für uns gewonnen. Der hat 20 Millionen Follower, Rieseninfluencer, nicht ganz meine Generation. Ich kann mit dem Content nicht immer was anfangen, aber der hat dann für uns gespielt, konnte richtig kicken und hat uns dadurch dann auch wieder eine neue Reichweite geschaffen. Und das hilft uns natürlich, dass wir eine permanente Präsenz haben in den USA, weil du kannst uns immer anrufen, wir können immer zu Events gehen, wir können immer uns in den Flieger setzen und irgendwo hinfliegen, wo wir eingeladen werden. Und dann hilft uns sowas natürlich extrem.
Glaubst du, dass du es drüben, was das angeht, ein bisschen leichter hast, weil die Akzeptanz für dieses Verlassen der Blase dort einfach größer ist, wenn Prominenz da ist? Du hast eben gesagt, ne, Lionel Messi kommt in die Major League Soccer, LeBron James geht dahin, Serena Williams geht dahin, das sind ja absolute Megastars im Sport. Das sehen wir in Deutschland eigentlich nicht. Also früher war es ja immer so, wenn dann irgendwie eine Mannschaft in der Bundesliga gespielt hat, dann saß Jogi Löw auf der Tribüne. Das war ja schon dann, der wurde dann schön eingeblendet. Ja, oder Boris Becker war mal irgendwie bei den Bayern im Stadion. Dann war das schon eine ganz große Nummer. Aber wir machen das nicht. Vielleicht liegt das auch ein bisschen daran, dass wir natürlich gerade im Fußball in Deutschland sehr traditionell unterwegs sind. Hast du für dich das Gefühl, dass genau dieser Punkt in den USA deutlich einfacher ist?
Ich habe jetzt keinen 100%igen Vergleich. Ich habe noch nicht für einen deutschen Fußballverein gearbeitet in Deutschland. Nicht, dass ich für irgendjemand anderen Verein arbeiten würde, aber ich habe für Borussia Dortmund noch nicht in Deutschland gearbeitet. Aber meine Wahrnehmung ist, dass es einfacher ist in den USA, weil es einfach gelernt ist, es wird auch erwartet. Das ist auch, Ich fand das auch interessant, wir haben zum Beispiel den Marcel Sabitzer in New York gehabt, jetzt über Weihnachten, er war mit seiner Familie da und er hat geschrieben, hey, ich würde ganz gerne zum Basketballspiel gehen. Und wir so, ja, mega. Und dann Sideline und dann war er auf einmal auch im Jumbotron zu sehen. Und das waren dann auch Bilder, die dann durch Social Media gegangen sind. Und das hat ihm Spaß gemacht, das ist für uns wichtig, fanden das toll. Und das ist einfach dann gelernt. Und vielleicht auch teilweise ein bisschen erwartet. Der Neymar war dann auch bei dem Spiel, Ravini Junior war es. Das ist dann einfach gelernt und auch so ein bisschen wird das auch erwartet. Ich bin jetzt ein europäischer Fußballer und jetzt möchte ich ganz gerne mal zum NBA und zum NFL-Spiel gehen.
Zeigt ja auch, dass das eine ganz andere Sportwelt ist quasi, als die wir vielleicht auch hier kennen und dass die Dinge einfach anders funktionieren. Ja, hier ist es, du hast das Stadion hier und du weißt, wie die Abläufe sind und du hast ja so gelebte, auch tradierte Abläufe. Und die Rezeption, glaube ich, ist eine ganz andere von Sport in den USA gegenüber dem, wo man hier natürlich regelmäßig ins Stadion gehen kann, aber auch ein ganz anderes Erlebnis damit verbindet, oder? Wie ist das? Also jetzt von TV-Sport bis zu, wie heißt es, Tailgating oder sowas da, stundenlang auf dem Parkplatz hocken und grillen, ist ein bisschen anders als hier, wie der Sport gelebt und konsumiert wird.
Absolut, absolut. Also das kann ich so unterstreichen. Da ist jede Sportart auch nochmal ein bisschen anders. Aber ja, absolut. Also Tailgating, das ist ein Phänomen. Das sollte man auch mal miterlebt haben. Ist auf jeden Fall anders als hier und es gibt halt auch viel mehr Auswahlmöglichkeiten und die Erwartungshaltung ist anders. Also man geht zu einem Sportevent. Ich gehe zum Sportevent und möchte den Sport sehen. Ich möchte das Spiel sehen. Ich möchte mich zu jeder Spielszene äußern können. Ich möchte frustriert sein. Ich möchte happy sein. Ich möchte alle möglichen Gefühlswelten erleben. Vielleicht noch ein Bierchen trinken. Aber wenn die Amerikaner zu einem Sportevent gehen, wollen die ein Event. Die wollen unterhalten werden. Die wollen das Ganze drumherum ist genauso wichtig, für manche sogar noch wichtiger als das eigentliche Spiel. Und da ist nochmal so ein kultureller Unterschied einfach, auf den man sich dann auch ein Stück weit einlassen muss. Ne? Das ist ja nicht so, dass wir jetzt versuchen, das alles zu ändern. Aber wenn die zu einem Soccer-Spiel gehen, ist das anders, als wenn wir hier in den Signal Iduna Park gehen.
Glaubst du, dass diese Form von Entwicklung irgendwann auch, also ja, du hast gerade gesagt, du hast noch nie in Deutschland für einen deutschen Fußballverein gearbeitet, aber dass diese Denkweise irgendwann auch in Europa ankommen wird. Ich will jetzt nicht unbedingt konkret von Deutschland sprechen. Ich glaube, dass wir in Deutschland Fußball auch nochmal ganz extrem anders denken als die Engländer, Spanier oder Italiener. Aber glaubst du, dass das irgendwann auch hier so gang und gäbe sein wird, dass man den Sport anders lebt? Weil wenn ich jetzt schon sehe, wie 10- bis 20-Jährige Fußball konsumieren. Das ist ganz anders. Jürgen und ich, wir sind beide der gleiche Jahrgang. Ich glaube, wir haben Fußball dermaßen anders konsumiert, als das heutzutage der Fall ist. Aber wir sind ja noch mit der WDR 2 Radiokonferenz aufgewachsen. Das kann man sich ja heute gar nicht mehr vorstellen, weil du immer überall alles siehst bei Social Media. Also kannst jedes Tor sehen und bei YouTube, Instagram und so weiter, TikTok konsumiere ich gar nicht, also habe ich gar nicht die App, also kann ich gar nicht gucken, was da alles so abläuft. Aber glaubst du, da wird eine Veränderung irgendwann in der Entwicklung stattfinden, weil die Europäer sich ja immer irgendwie auch sport- und unterhaltungstechnisch an den Amerikanern orientiert haben?
Also ich glaube, ganz können wir uns dem nicht dafür verstecken. Also ich glaube, es wird eine langsamere Entwicklung annehmen als die wir in den USA sehen. Ich kann mich noch sehr gut ans WDR 2 Konferenz erinnern. Samstagnachmittag Auto waschen, Fußball hören. Und die Generation, wie es jetzt wahrgenommen wird, auch diese Geduld, einfach 45 Minuten lang nur ein Spiel zu gucken und nur auf einen Bildschirm zu starren, da geht diesen Intention Span hat man ja gar nicht mehr in der Generation. Man will ja permanent irgendwas Neues, irgendwas sehen. Und darauf müssen wir uns dann, glaube ich, auch einlassen. Und schauen, wie wir das dann auch bedienen können, damit es weiter interessant wird. Also wir wollen ja nicht, dass der Fußball irgendwann uninteressant wird, weil wir immer noch ein Format verfolgen, was nicht mehr relevant ist für eine gewisse Generation. Also ich glaube, da muss man schon sich drauf einlassen und schauen, wie man das dann bedient. Und das machen ja schon einige Vereine, glaube ich, mehr oder weniger. Und das wird sicherlich eine Entwicklung annehmen. Die wird dann sicherlich anders ausschauen als Samstagnachmittag WDR 2 hören und Auto waschen. Also das ist dann, glaube ich, sehr veraltet. Das habe ich mich mal wirklich in meinem Alter wirklich gezeigt, glaube ich.
Ja, aber wir sind ähnlich alt, würde ich das mal schätzen.
Ja, hast du ein Auto?
Ja, ich habe ein Auto, aber ich wasche es immer nur, indem ich da irgendwie, weiß ich nicht, ich kann den Laden jetzt natürlich nicht nennen, um keine Schleichwerbung zu machen, aber ich fahre dahin, halt meine Karte an das Gerät, fahr da durch und 5 Minuten später ist das Auto blitzeblank.
Ja, ja. Aber hörst du immer noch WDR 2?
In Teilen, weil in der Regel bin ich ja im Stadion. Ja,
stimmt.
So, Und da bin ich auch sehr gerne, muss ich sagen. Das heißt, mein eigener Konsum hat sich auch verändert und ich bin mir sicher, ihr merkt das auch. Der Konsum oder das Konsumverhalten, das eigene Konsumverhalten hat sich angepasst natürlich. Ich kann mich auch selber erinnern, dass es echt toll war, ja, am Samstagnachmittag diese Radiokonferenz zu hören. Man musste sich ja alles irgendwie in Bildern dann vorstellen und dann kam es natürlich auch darauf an, wie hat der Reporter einen mitgenommen und wie hat er das vermittelt. Heute finde ich fast, ist es ein bisschen zu viel, weil du wirklich alles gucken kannst. Du kannst gefühlt ein Drittligaspiel aus Kroatien im Livestream gucken. Und früher fand ich das irgendwie toller, aber wir sagen ja ganz oft, früher waren manche Dinge toller und im Endeffekt, es hat sich alles immer irgendwie entwickelt. Es gab auch mal Zeiten, da gab es keine Radiokonferenz. Ja? Also von daher kann man das immer so oder so sehen. Du hast jetzt eben auch gesagt, Sabitzer, der war dann auch bei den New York Knicks und wir haben das auch hier im Podcast übrigens diskutiert. Da kann ich mich noch gut dran erinnern, weil wir das teilweise natürlich ein bisschen kritisch gesehen haben aus marketingtechnischer Sicht.
Es ist also aufgefallen.
Ja, ja, definitiv. Okay. Aus marketingtechnischer Sicht ist das natürlich eine ganz andere Geschichte. Du hast eben erklärt, Soccer ist der beliebteste Jugendsport in den USA. Kannten die Leute im Madison Square Garden Marcel Sabitzer oder muss man da noch ein bisschen mehr tun?
Ich war nicht vor Ort, ich konnte die Reaktion des Publikums jetzt nicht sehen, hören. Ich glaube, wenn man ihn dann mit einem Vinny Junior vergleicht, ist er wahrscheinlich dann dieser Real Madrid, La Liga, da ist er einfach die Exposure und die Bekanntheit einfach größer. Das darf man, kann man so sagen. Ich weiß jetzt nicht, wen Marcel erkannt hat, aber es wurde ja auch dann beschrieben, Borussia Dortmund, Professional Soccer Player auf dem Jumbotron. Das heißt, jeder konnte es dann auch einordnen. Aber das bringt mich halt dann zu dem Punkt, dass halt, wo steht die Bundesliga, wo steht Borussia Dortmund im Vergleich zu den anderen Fußballligen? Und da sind wir, da wissen wir auch, dass halt, da sprechen auch alle Zahlen dafür oder dagegen, wenn man es sagen will, wo wir uns befinden von der Bekanntheit. Ne? Und das ist auch okay. Der Markt ist groß genug. Da gibt es einen Platz für uns. Aber wir, ganz klar ist Real Madrid viel bekannter und La Liga bekannter als Bundesliga oder BVB.
Aber ach so, ja,
die Premier League wahrscheinlich auch als die Liga, ja, die weltweit im Fußball am meisten gesehen wird, aufgrund der Sprache, aufgrund historischer Begebenheiten, ja, und aufgrund der hohen Dichte an Stars, die es dann da ja auch gibt.
Also die letzte Statistik, die ich gesehen habe, die fand ich sehr spannend. Also es war wirklich von der Bekanntheit jetzt so, MLS, Liga Max, dann kam, lass mich nicht lügen, Premier League, La Liga, Bundesliga, Serie A. Ne, so, und durch diesen ganzen Dschungel muss man sich ja auch erstmal kämpfen dann, ne? Als, und wie man sich positioniert. Und wie gesagt, der Markt ist groß genug, es ist Platz für jeden da, aber man muss halt schauen, wie man sich da auch so entgegen behauptet. Ne? Und wir haben da sehr gute Mittel und Wege gefunden, um uns aufmerksam zu machen. Und aber wir wissen schon um unsere Position da. Ne? Deswegen ist zum Beispiel Champions League für mich mega wichtig. Also diese Sichtbarkeit, das ist macht meinen Job extrem einfacher, weil ich diese Sichtbarkeit bekomme, die ich mir sonst anderweitig erarbeiten müsste.
Ja, ich wollte nämlich gerade fragen, war der Einzug ins Champions League Finale für dich quasi arbeitstechnisch ein Jackpot, weil das ist dieses eine Spiel in der Saison, wo die ganze Fußballwelt draufschaut. Und das ist ja, ich will nicht sagen fast egal, ob man es gewinnt oder verliert, aber Borussia Dortmund war dabei.
Yes, sir. Absolut. Das war ein Jackpot für mich, macht meinen Job extrem einfacher, weil dann jeder auch den Hörer abhebt und ich sage, hey, wollen wir mal ein bisschen sprechen, ich habe eine Story zu erzählen hier über BVB, Champions League Finale. Und wenn man dann auch sieht, was sich für Szenen abgespielt haben in unseren Fanclubs, ne? Also wir haben eine Bar in Brooklyn, die heißt Banter Bar und die haben sich selbst organisiert, die haben quasi noch zwei Bars dazugenommen, die haben einen kleinen Park angemietet. Und dann haben sie sich in einem Park getroffen, haben einen Fanmarsch gemacht zu ihren Kneipen. Und da waren, lass mich nicht lügen, 400, 500 Leute mit ihren Smokebombs und haben...
400, 500? Ja. Das finde ich aber schon erstaunlich.
Und das ist halt, dann zeigt man so, wow. Also das, dann fühlt man sich halt bestätigt in seinem Job und in seinen Bemühungen und Anstrengungen. Und das war für uns so, wow, wenn wir jetzt über die Club-WM sprechen, das ist so das, was wir wieder machen möchten, weil wir das Potenzial haben und dann halt nicht nur in Brooklyn, sondern auch in anderen Standorten.
Finde ich sehr bemerkenswert, ja, tatsächlich.
Ja. Ich hatte das Privileg, bei zwei, drei Auslandsreisen, Vermarktungsreisen mit der Mannschaft des BVB dann dabei zu sein. Wir waren in Japan, China, Singapur, Vietnam und dann jetzt im vorvorigen Sommer in den USA, in den Kalifornien, in Las Vegas und Chicago. Genau. Und ich habe mich immer gefragt, klar, der BVB muss hier sein, muss präsent sein, muss sich irgendwie zeigen. Am besten auch vielleicht noch ein bisschen abheben, anfassbar sein, nahbar sein. Irgendwie ein Club, mit dem man sich irgendwie identifizieren kann, der so ein gewisses Interesse hervorruft. Um eben jeden einzelnen potenziellen Fan abzuholen, ihn in Anführungsstrichen zum Kunden zu machen, der vielleicht mal Merch kauft und sich weiter begeistert. Gleichzeitig gibt es aber natürlich auch die große, weite Wiese der Partner, der Sponsoren, der Vermarktung. Wie weit seid ihr da in den USA? Ich glaube, es sind 5 strategische Partner ungefähr. Und wie viel ist da noch möglich? Denn wir reden immer davon, ja, der deutsche oder der europäische Markt, der ist einigermaßen abgegrast, die Brunnen sind einigermaßen ausgeschöpft, die großen Sprünge gibt es nicht mehr. Aber international, in Asien, Südostasien, Japan, China und eben auch jetzt verstärkt in den USA ist noch so viel drin. Wie siehst du das? Wie viel ist da tatsächlich drin für ein Unternehmen in den USA oder aus den USA, vielleicht weltweit agierend, das hier bei unserer Borussia vom Borsigplatz eine gute Plattform sieht, um für sich zu werben?
Ja, also ich sehe das Potenzial auf jeden Fall. Gerade jetzt im Gesamtmarkt, wenn man sieht, was für eine Energie da ist, was für eine Dynamik da herrscht, jetzt mit der Club-WM, aber auch mit der WM nächstes Jahr, ist schon sehr viel Bewegung drin. Also der private Sektor ist schon sehr aktiv und möchte sich auch daran beteiligen. Natürlich ist MLS immer so das Alltagsgeschäft. Und das heißt, wie möchten diese Marken dann da aus diesem Alltag einfach rausbrechen und diese größere Plattform nutzen? Das sehen wir schon. Unser Partner Sport 5 sind ja diejenigen, die da auch wirklich sehr gut positioniert sind im Markt. Die betreuen ja nicht nur uns, sondern auch Golf und Tennis und NFL und NBA. Das heißt, die haben einen sehr guten Blick auf den Markt und die Bewegung und das Interesse shiftet dann schon zu Fußball. Mhm. Und da ist es jetzt unsere Aufgabe dann auch, uns klar zu präsentieren. Das kann der BVB liefern, das ist das, was wir anbieten können. Und das ist dann wiederum meine Aufgabe, wo ich sage, wir haben verschiedene Event-Formate, wo sich Sponsoren dranhängen können. Times Square Cup ist ein sehr gutes Beispiel. Natürlich verdienen wir damit kein Geld, aber wir wollen ja auch kein Geld verlieren. Das heißt, wir bieten dann eine Plattform für Sponsoren, sich daran zu beteiligen, um unsere Kosten zu decken und sich zu präsentieren.
Mhm. Ich muss ist überhaupt gar kein Problem. Jürgen hat jetzt Kooperationen schon angesprochen und das ist natürlich auch ein ganz wichtiger und entscheidender Punkt. Es gab zuletzt die Bekanntgabe einer Kooperation mit den Pittsburgh Steelers. Das ist einer der traditional Franchises in der NFL, also eins der ganz großen Franchises, definitiv. Und das wird auf jeden Fall wahrgenommen. Jetzt sind es da auch die Farben schwarz-gelb. Ist das bewusst so ausgewählt worden? Und was hat man eigentlich von so einer Kooperation? Wie sieht die genau aus?
Ja, sehr spannendes Thema. Also das hat ja angefangen 2018 eigentlich schon, wo wir dann in Pittsburgh ein Spiel gemacht haben, als Teil der Sommertour. Mhm. Und da wurde so die erste Brücke geschlagen. Und da hat man schon so gemerkt, Pittsburgh, Dortmund, man ähnelt sich ja schon von der Kultur her, Stahlindustrie, es ist alles sehr familiär, es ist ein bisschen robuster, Bierkultur, Kneipenkultur. Und ihr habt auch noch die gleichen Farben. Mensch, da ist doch irgendwas. Und man hat sich so ein bisschen aus den Augen verloren dann, weil, wie gesagt, aus der Ferne solche Themen halt einfach schwieriger zu betreuen sind. Und als wir dann jetzt das Büro eröffnet haben, letztes Jahr haben wir geschaut, okay, was sind so ein paar strategische Eckpunkte, die wir verfolgen wollen? Was habe ich für Resources verfügbar, finanziell, aber natürlich auch, wie viele Leute habe ich? Und dann haben wir gesagt, wir möchten gerne eine NFL-Team-Partnerschaft eingehen, weil NFL einfach der größte Sport ist. Es gibt uns eine Reichweite, es hilft uns einfach authentisch in der Sport-Landscape halt zu positionieren. Und dann kam genau, das war die perfekte Welle eigentlich, weil dann das hieß ja, 5 weitere NFL-Teams bekommen Vermarktungsrechte in Deutschland. So, und auf einmal mussten wir nicht irgendwo anklopfen, die kamen alle zu uns und sagten, Mensch BVB, ihr seid so ein toller Verein in Deutschland, ihr könnt uns auch sicherlich helfen, unsere Markteintrittsstrategie zu unterstützen. Dann haben die quasi an uns gepitcht, wir haben uns zurückpräsentiert und dann haben wir uns das alles angehört und haben eine von den fünf waren dann die Steelers natürlich. Und wir haben immer schon ein Auge drauf gehabt, so die Steelers, das wär ja schon cool. Ne? Also es passt halt wie Faust aufs Auge. Mussten das aber schon wirklich, nicht mussten, wollten das auch wirklich sauber aufarbeiten und erarbeiten. Also wir wollten schon ganz klar sicherstellen, das passt, weil 1, 2, 3, 4. Und was wollen wir da eigentlich rausziehen zu deiner Frage? Das heißt, wir haben ganz klare strategische Eckpfeiler erarbeitet, zusammen mit den Steelers. Und haben gesagt, über die nächsten Jahre hinweg, weil, und da muss ich mal kurz weiter ausholen, alles, was wir machen in den USA, hat langfristigen Charakter. Also wir machen nichts in and out. Und das ist ja genau mit diesen Sommertouren auch so gewesen. Also wir haben immer irgendwas hinterlassen, beziehungsweise es war ein Startschuss für etwas Größeres. Und das ist genau das Gleiche mit den Steelers. Du kannst immer ein Trikot hochhalten und ein Foto machen an der Seitenlinie. Hat man schon zu oft gesehen. Viel wichtiger für uns ist, was sich dann quasi hinter den Kulissen abspielt. Wir können den Steelers helfen, Flag Football zu promoten hier. Es gab ja vor zwei, drei Wochen hatten wir ein erstes Flag Football Event hier auf unserem Trainingsgelände. Und bei der Jugendakademie. Und das sind dann so Sachen, wir unterstützen deren Bemühungen und umgekehrt dann auch. Das heißt, ich bin jetzt nächste Woche in Pittsburgh auf einem Seminar eingeladen. Und man lernt voneinander, was es jeweilig in den Märkten bedeutet, um erfolgreich zu sein. Mhm. Steelers bei uns in Deutschland, wir in Amerika. Die Steelers, und das hat mir sehr gut gefallen, haben eine nationale Reichweite. Weil sehr viele NFL-Teams sind ja sehr regional, sehr lokal relevant, aber die Steelers aufgrund ihrer Vergangenheit, Stahlindustrie, sehr viele Leute mussten wegziehen, weil die Industrie halt Probleme hatte. Aber die Loyalität ist geblieben. Das heißt, mit den Steelers, wenn wir irgendeinen Content ausspielen, erreichen wir wirklich eine nationale Reichweite. Mhm.
Du hast jetzt gesagt, du bist eingeladen, um da nach Pittsburgh zu fliegen. Wie eng ist dann der Austausch? Schreibt man mit denen mal eine E-Mail pro Woche oder trifft man sich mit denen vielleicht sogar regelmäßig? Ich meine, das ist ja jetzt auch die Anfangsphase dieser Kooperation, deswegen ist das vielleicht ein bisschen häufiger der Fall. Aber ja, wie kann man sich das so konkret vorstellen, so eine Zusammenarbeit? Du hast jetzt gerade schon mehrfach das Wort Eckpfeiler in den Mund genommen, das fand ich sehr interessant. Also ihr habt ja wahrscheinlich dann eine Liste an Punkten, die ihr abarbeiten wollt, sowohl Borussia Dortmund als auch die Pittsburgh Steelers. Kannst du das noch ein bisschen detaillierter schildern?
Ja. Also das muss ich mal kurz überlegen. Drei Eckpfeiler hatten wir, jawohl. Drei Eckpfeiler. Einmal war es Marketing natürlich. Also wie können wir einen Fan-Austausch zum Beispiel machen? Wie können wir Spielerlegenden nutzen? Wie können wir einfach einen Anreiz schaffen für die jeweiligen Fangruppierungen, um in den Austausch zu gehen? Das war so das eine. Das andere war organisatorisch. Wie können wir den Steelers die Möglichkeit geben, unsere Infrastruktur zu nutzen? Wie jetzt zum Beispiel das Gelände der Jugendakademie direkt neben dem Stadion, um ein Flag-Football-Event zu machen. Wenn wir wieder im Markt sind in den nächsten Jahren, können wir in Pittsburgh wieder ein Spiel machen. Können wir da trainieren. Und dann organisatorisch auch auf Fachbereichebene. Also ich finde es zum Beispiel extrem spannend, wenn unsere Eventabteilung sich mal austauscht mit den Steelers-Eventabteilung. Und mal schauen, wie macht denn ihr das eigentlich? Weil Amerika ist ja alles größer, alles ein bisschen, ne? Und deswegen bis hin zur Jugendarbeit, sportlicher Bereich, Analysen etc. Also organisatorisch möchte ich diesen Austausch fördern. Und dann drittens ist natürlich ein kommerzieller Engel auch da. Also die Steelers möchten ja hier auch Fuß fassen. Es kostet auch alles Geld. Das heißt, man möchte schon den einen oder anderen Sponsor für sich gewinnen. Und das Gleiche für uns natürlich auch in den USA. Das heißt, es werden Türen geöffnet zu bestehenden Netzwerken. Und da können wir halt dann darauf verlassen, dass sie uns einladen. Mhm.
Du hast eben gesagt, dass der Markt groß genug ist. Also jetzt sagst du gerade, die möchten Sponsoren in Deutschland haben und Borussia Dortmund möchte natürlich Sponsoren in den USA haben. Das ist auch etwas, was dann ein realistisches Ziel ist. Und wir reden ja nicht von Summen von 10 oder 20 oder 30.000 Euro, so ehrlich müssen wir auch sein, sondern es sollte wahrscheinlich ein bisschen mehr Geld sein. Aber aus deiner Sicht ist der Markt dafür groß genug.
Ja, weil ich glaube, dass einfach, es ist komplementär. Also wenn sich eine große Firma, um jetzt Namen zu nennen, entscheidet für den Fußball, dann ist das nochmal ein anderer Topf als für American Football oder NHL oder NBA etc. Und das meine ich damit, dass der Markt groß genug ist, weil die Mittel sind da und man erreicht immer unterschiedliche Zielgruppen. Und deswegen, letztendlich steht man schon im Wettbewerb. Ne? Also das will ich ja nicht verleugnen, klar. Aber es ist schon ein Platz für jeden da.
Das ist ganz gut. Wir haben ja noch ein paar Fragen, ja, ein paar Themensprünge werden wir jetzt noch machen. Aber Jürgen hat eine Wortmeldung.
Ich würde ihn da reingrätschen. Das ist ja tatsächlich so, dass beispielsweise einer der Hauptsponsoren von Borussia Dortmund oder eigentlich beide, aber einer zielt verstärkt darauf ab, auch international an der Reichweite, an der Bekanntheit und so weiter zu arbeiten mit diversen Standorten der Firma in den USA. Und über den Hebel Fußball kannst du natürlich dich noch besser positionieren und präsentieren bei Mitarbeitern, bei Netzwerk- und Geschäftspartnern etc. Und das ist bei vielen Unternehmen, sei es dann ja fast egal, haben sie ihren Hauptsitz in Deutschland oder in den USA, wenn sie in dem Markt aktiv sind, brauchen sie irgendwie ein Feld, auf dem sie spielen können, das nicht vielleicht direkt ihr originäres ist, aber mit dem sie Bekanntheit erlangen können, mit dem sie sich platzieren können. Und deswegen funktioniert das, glaube ich, in beide Richtungen tatsächlich auch. Keine Ahnung, vielleicht haben die Steelers irgendwann in den nächsten Jahren mal so ein NFL-Game in Deutschland. Dann wäre sicherlich der BVB drauf und dran, da irgendwie anzudocken, ne, und möglichst viel davon auch zu unterstützen, aber auch davon zu profitieren. Ist für den Durchschnittsfan, glaube ich, hier in Dortmund, der auf die Südtribüne geht und so weiter und auf das schaut, was da passiert. Alles weit weg, aber zu wachsen funktioniert eben nur in den Märkten, wo noch auch so viel Potenzial da ist. Und dementsprechend ist es nur schlau und richtig, dass der BVB da schon über viele Jahre vorantreibt. Internationalisierung, ja, was heißt das denn? Ja, ne, ich sage dann immer als Beispiel, Oma Krawutke irgendwie aus der Nordstadt, die kauft vielleicht nicht jedes Jahr ein neues Trikot, weil sie es auch gar nicht mehr leisten kann oder will. Aber es gibt natürlich noch Millionen von potenziellen Fans, die das mal machen könnten und die sitzen gar nicht mal zwingend in Deutschland. Und da wächst die Welt zusammen und Borussia Dortmund hat halt mit den Farben, mit der gelben Wand, mit sportlichen Erfolgen, mit einer gewissen Sonderstellung, glaube ich auch, wenn man so auf die Top 10, Top 12 in Europa guckt, als Verein, der sich selbst finanziert, der eben anders dasteht, der für mehr Kultur und Tradition steht als andere, auch ein Alleinstellungsmerkmal und kann sich da eben auch zeigen. Und ich glaube, dass das für den einen oder anderen Sponsor in den USA auch interessant ist. Zudem die Zielgruppe, die Fußball in Deutschland öffnet für die amerikanischen Sponsoren und Partner, wahrscheinlich auch interessant ist. Mhm.
Würdest du, Marc, bitte dafür sorgen, dass Oma Krawutke für den Rest ihres Lebens immer ein BVB-Trikot pro Saison kommt? Das wäre mir ein ganz persönliches Anliegen.
Und
ein
Steelers-Trikot?
Ja, und ein Steelers-Trikot. Ich sehe sie auch schon, weil man sieht ja teilweise wirklich sehr, sehr lustige Fotos dann von NFL-Spielen, wie die dann auch das ganze Gesicht bemalt haben. Da habe ich direkt so ein Bild vor Augen von so einem Steelers-Fan. Ich glaube auch Glatze und so weiter, ganzes Gesicht schwarz und gelb und dann noch mit so ein bisschen weiß und großartig. Ich bin ja ein großer US-Sport-Fan, deswegen.
Der möchte und der wollte unbedingt auf den Jumbotron.
Wahrscheinlich ist es so.
Der Marcel Sabitzer musste sich nicht gelb anmalen auf den Jumbotron.
Das ging so.
Ja.
Aber die Nichte von der Oma oder die Enkelin, die trägt dann ein rosa, pinkfarbenes Inter-Miami-Trikot mit Messi.
Cross-Pollination.
Da müssen wir noch ein bisschen dran arbeiten. Kurz Werbung an der Stelle und zwar möchten wir hinweisen natürlich auf unser Abo-Angebot. Ihr könnt einfach reinschauen bei rn.de/BVB-Podcast und da zahlt ihr nur 1 Euro für insgesamt 8 Wochen. Da könnt ihr alle Artikel lesen, die mit Borussia Dortmund zu tun haben, die neuesten Transfergerüchte und Verletzungsupdates und so weiter und so fort. Also jede Menge an Informationen. Folgt uns sehr gerne bei Social Media, folgt Jürgen zum Beispiel auch bei Twitter oder Instagram, folgt auch gerne mir auf beiden Kanälen unter Sascha Staat und ihr könnt natürlich auch gerne Black and Yellow folgen, also beziehungsweise Black Yellow heißt der Account, glaube ich, bei Twitter beziehungsweise X. Und da ist mir auch tatsächlich aufgefallen, dass dieser Account immer aktiver wird. Wird der direkt aus den USA bedient oder sitzen die Leute eigentlich hier in Dortmund?
Das wird aus den USA bedient. Also es wird tatsächlich aus dem gleichen Büro bedient. Das ist auch eine tolle Synergie, die wir einfach geschaffen haben, dass man mal eben rübergehen kann und sagen, hey, kannst du das posten? Wie schaut denn das aus? Da sind wir sehr, sehr agil. Das macht auch mit den Erfolg aus.
Wie groß ist eigentlich da die Absprache mit den Inhalten, die man postet, hier mit der Zentrale in Dortmund? Weil ich schon wahrnehme, dass es nicht immer in die gleiche Richtung geht.
Ja, also erstmal Austausch sehr eng. Manchmal ist die Zeitverschiebung, hilft uns da nicht, dass man nochmal so 6 Stunden warten muss, um mir und damit jemand loslegen kann. Aber wir versuchen einen unterschiedlichen Ton zu treffen und wir haben da auch ein paar Freiheiten und das brauchen wir auch, um einfach in dem Markt relevant zu sein. Und der amerikanische Humor ist einfach anders, man konsumiert das einfach anders und das nehmen wir auf, nehmen wir an und der Erfolg gibt dem Team auch recht. Also knapp 6 Millionen Follower in einem englischsprachigen Kanal, das wird auch in der Industrie teilweise doch schon mit Neid verfolgt. Ne? Also ich kriege dann schon mal Anrufe und sage, Mensch, hätte ich auch gern. Und das nutzen wir halt dann auch.
Was glaubst du, macht ihr da so gut?
Weil wir uns einfach drauf einlassen und immer in aktuelle Trends aufspringen. Und wir BVB in ein Licht rücken, wo wir sagen, oh Mensch, das ist ja cool, hätte ich jetzt nicht gedacht. Das ist ja mega. Und das macht wirklich den Erfolg aus.
Ja, sehr interessant. Also wir haben jetzt ein paar Mal gehört, Jürgen, dass man schon andere Wege gehen muss. Jetzt hat Marc gerade gesagt, der amerikanische Humor ist zum Beispiel ein ganz anderer. Das Sportverständnis ist ein ganz anderer. Die Kultur ist anders. Müssen wir uns da deiner Meinung nach noch ein bisschen mehr öffnen und mehr Verständnis dafür haben, dass das eben so ist? Oder sind das zwei Welten, die einfach dauerhaft aus deiner Perspektive nebeneinander existieren werden?
Ich glaube, dass Platz genug ist für alle verschiedenen Arten und Weisen. Ich denke, dass der, keine Ahnung, der Hardcore-Fan auf der Südtribüne sich wahrscheinlich eher dreimal zwicken müsste, wenn er 6 Stunden vor dem Spiel auf dem Parkplatz steht, den Grill auspackt, Dosenbier trinken, wird vielleicht noch gehen.
Das auf jeden Fall.
Aber schon eine ganz andere Art und Weise, das zu erleben, während die Familie mit den 2 kleinen Kindern, Teenie-Kindern, die auch selber Fußball spielen, wahrscheinlich sich dreimal umgucken müssten, wenn sie auf der Südtribüne ständen und plötzlich da es ein bisschen roher und lauter wird um sie herum, ganz anders. Es ist ja genug Platz für alle da und es ist ja, nimmt ja keiner einem anderen was weg. Und die Hoheit zu behaupten, so wie ich Fan bin, ist der einzig richtige Weg, die würde ich niemandem zuschreiben, sondern ich würde sagen, lebt euch doch aus. Wenn ihr Bock auf Borussia Dortmund habt und da Anknüpfungspunkte findet, die euch irgendwie emotionalisieren, dann gebt Gas, macht es so, wie ihr Spaß habt, sucht Gleichgesinnte und freut euch des Lebens und am besten über Siege und weniger über Niederlagen. Aber ich habe da keinen Hoheitsanspruch und kein Besitzstandswartum irgendwie das für mich so zu haben oder für andere vorzuschreiben.
Ich finde ja in dem Zusammenhang auch interessant, ich meine, was sollen denn zum Beispiel diese, was waren es, 500 Fans in Brooklyn dann, die irgendwie mit Bengalos oder was auch immer durch die Gegend gezogen sind bei einem Fanmarsch, wie sollen die auch so Borussia Dortmund-Fan sein können auf die Art, nicht was die Emotionalität angeht, das ist ein großer Unterschied, auf die Art, wie das einer ist, der am Borsigplatz groß geworden ist. Ja. Das ist ja im Prinzip auch gar nicht möglich. Also warum ist dann der Borusse in Brooklyn weniger Borusse als der vom Borsigplatz? Ich glaube, das wäre unfair, das zu behaupten, weil der kann die gleiche Emotionalität erleben, nur auf eine andere Art und Weise. Also von daher, so würde ich das zumindest sehen. Wir haben noch einen Themenpunkt, so gar nicht angerissen. Das ist das Turnier selber. Ja. Hier liegt der Schal vor uns. Ja, da wollen wir natürlich auch drüber reden. Ich habe eben gesagt oder dich gefragt, war das ein Jackpot, dass der BVB sich fürs Champions-League-Finale qualifiziert? Ich glaube, du hast sozusagen einen zweiten geknackt mit der Teilnahme bzw. Qualifikation für diese Club-WM. Ich glaube, das ist hat eine Riesenbedeutung für die Arbeit, die du auch drüben machst in den USA.
Absolut. Also wir nehmen die Rolle auch sehr ernst als Verein, dass wir einer von 2 deutschen Vereinen sind, die teilnehmen an der Club-WM. Das erste Mal in diesem Format, dass das stattfindet. Also es ist auch für viele Spieler eine einzigartige Möglichkeit, in diesem Turnier wahrzunehmen und Weltmeister im Clubfußball zu werden. Also es ist schon eine Auszeichnung, die man auch gerne verfolgen möchte. Für mich persönlich natürlich ein Jackpot, wie du es immer wieder sagst. Jackpot nicht mit finanziell unbedingt geht nicht einher unbedingt, aber ich finde es extrem spannend, dass wir diese Plattform bekommen, weil es einfach sehr unterschiedlich ist zu der Summer Tour. Du hast jetzt mehrere mitgemacht, ne? Das ist schon eine Vermarktungstour, eine Marketingtour und der Sport kommt, ist dann auch so ein bisschen Vorbereitung natürlich, je nach Zeitpunkt. Aber das ist ein Turnier und da geht's um den Erfolg auf dem Platz und da ist dann Marketing und alles andere sekundär. Und das wurde mir auch immer klar immer mitgegeben. Ne? Also das heißt, ich kann jetzt nicht mit jedem Spieler jeden Tag aktivieren, weil die Spieler entweder sich vorbereiten, spielen oder halt in die Recovery gehen. Und deswegen, das finde ich auch gut, finde ich richtig, je länger wir im Turnier sind, umso mehr profitieren wir alle davon. Ich finde es extrem spannend, weil die ganze Arbeit der letzten 7, 8 Jahre, die der Verein in den USA gemacht hat, die gute Arbeit, die kommt jetzt hier wirklich zum Tragen. Weil wir in eine Infrastruktur greifen können, die wir uns erschaffen haben, erbaut haben und die wir jetzt einfach absolut maximieren können und einfach sagen können, mega, wir haben einen Anknüpfungspunkt hier, wir haben einen Fanclub hier, hier können wir richtig Spaß haben, hier können wir eine Party machen, hier können wir unsere Sponsoren einladen, hier können wir die Presse einladen. Und das haben wir uns lange erarbeitet. Und nochmal, diese permanente Präsenz in den USA, extrem wichtig, weil das kann man aus der Entfernung einfach nicht managen. Wie gesagt, ich kenne viele Vereine, die jetzt sagen, oh, was machen wir jetzt eigentlich in den USA? Und die kommen da mit einem großen Scheckbuch und müssen sich sehr viel teuer erkaufen quasi und die Aufmerksamkeit erkaufen. Und dann verschwinden sie auch schon wieder. Das heißt, die können das dann auch gar nicht dann nachhaltig dann betreuen. Und da sind wir halt in einer sehr guten Lage, das zu machen.
Wie sehr fieberst du auf dieses erste Spiel gegen Fluminense hin, was ja auch noch in deiner Stadt sozusagen stattfindet, nämlich in New York im MetLife Stadium, was ja auch in New Jersey übrigens steht.
Ja. Ja, mega. MetLife ist ein Riesenstadion. Es ist unfassbar, 80.000 Leute. Und diese ganze Energie der Stadt einfach. Ne? Also die Fans, die rüberkommen aus Deutschland, die werden einfach was erleben. Das haben sie, glaube ich, so auch noch nicht erlebt. New York ist ein bisschen challenging, um das ein bisschen vom Fanerlebnis zu kanalisieren und zu sagen, kommt jetzt dahin und dann laufen wir zum Stadion. Gibt's leider nicht.
Ist ein bisschen größer als Dortmund.
Ist ein bisschen größer. Von der Banter Bar, die ich gerade erwähnt habe, sind es über 2 Stunden mit Bus und Bahn zum Stadion. Das heißt, wir versuchen jetzt natürlich den Fans eine Möglichkeit zu geben, das im Vorfeld zu gemeinschaftlich zu erleben. Meine Headline ist immer für das ganze Thema, für die Fans, ein Home away from home zu finden. Das heißt, wir wollen die lokalen Fans mit den deutschen Fans zusammenbringen und eine Gemeinschaft einfach schaffen, die, glaube ich, nur wir auch wirklich ermöglichen können. New York fieber ich auf jeden Fall hin, finde ich extrem spannend, wird ein super Startschuss. Was ich aber fast noch spannender finde, sind tatsächlich die 2 Spiele in Cincinnati. Für die, die nicht mit Cincinnati vertraut sind, kleine Stadt, sehr deutsch geprägt. Das Barviertel heißt, das Kneipenviertel heißt Over the Rhine. und man sieht überall deutsche Braukultur, Restaurants. Also es ist wirklich, es fühlt sich fast schon heimatlich an. Und eine Riesensportstadt. Für so eine kleine Stadt, die haben ein NFL-Team, die haben MLB-Team, die haben MLS-Team, die haben ein Minor Hockey League-Team und total sportbegeistert. Kleines Stadion. 25.000, alles fußläufig erreichbar. Also die Fans, die nach Cincinnati kommen, da werden wir richtig Spaß haben.
Ja, Moment. Sagst du jetzt, Sascha, komm auf jeden Fall nach Cincinnati?
Du, da kannst du innerhalb von 5 Tagen 2 Spiele mitmachen und dazwischen noch richtig Spaß haben.
Mhm. Ich habe auch schon gesehen, ich glaube, ich bin ja Fan der New York Yankees, ja, die spielen genau zu dem Zeitpunkt in Cincinnati.
Ja, das ist natürlich.
Aber ja. Wenn jetzt Marc die VIP-Tickets noch organisiert, Jürgen, dann kommst du auch. Du fliegst ja auch sogar.
Ja, ich komme zum dritten Spiel. Dann
ach, du
gegen,
kommst zum dritten
gegen
Spiel.
Die Koreaner, glaube ich. Ja. Ja. Sundowns verpasse ich leider, aber die Koreaner sehe ich dann.
Ja. Hervorragend.
Und der BVB natürlich. Aber du sprichst es an, Cincinnati, New York, keine Ahnung, in New York würde ich erwarten, da ist eine große Italo-Community wahrscheinlich oder in Kalifornien ist eine große Kolonie von Hispanics, die dann irgendwie vielleicht aus Südamerika und da ihre Fußballclubs haben. Wo ist Deutschland vertreten und wo sind gute Anknüpfungspunkte für den BVB?
Also erstmal, ich glaube, Deutsche oder wie sagt man denn, deutsche Einwanderer sind eigentlich sehr stark vertreten insgesamt, aber vermehrt im Midwest. Mhm. Also deswegen machen wir uns da ein bisschen ins gemachtes Netz in Cincinnati. Ich meine, es gibt da Fanclubs vom FC Cincinnati, die heißen die Innenstadt. Ja, also das ist so deutsch geprägt einfach. Und als wir da auch jetzt mehrmals waren und vorstellig wurden, wir haben zum Beispiel die Fanclubs Leeds, 20 an der Zahl, haben wir eingeladen aus Cincinnati. Alle BVB-Fanclub Leeds. Mega. Die fanden, also wurden super gut aufgenommen. Wir wurden vom FC Cincinnati super gut aufgenommen. Von den Fanclubs, wir durften die Fanmärsche mitmachen. Wir wurden wirklich voll in diese Fußballgemeinschaft mit eingebunden. Und das hat sofort, von heute auf morgen, hat das wirklich Spaß gemacht. Und da freuen wir uns richtig drauf. Also wenn du dann nach Cincinnati kommst, im dritten Spiel, mega. Reds gegen die Yankees, ich weiß nicht, ich habe es ein bisschen schwer getan, mich mit den Reds zu connecten. Das ist farblich vielleicht ein bisschen schwierig.
Ja, ist kein Problem. Ich denke, die Yankees sind auch die größere Marke.
Ja,
dann ganz knapp.
Ganz knapp. Aber ganz tolles Stadion noch in Cincinnati.
Das war ich ja. Ich war noch nie in Cincinnati. Ich war im Stadion der New York Yankees und dem alten Giants Stadium, hieß es, glaube ich, damals. Okay. Also dem Vorgängerstadion des aktuellen MetLife Stadiums, weil sie ja ein neues gebaut haben vor, weiß ich nicht, 15 Jahren oder sowas. Hat der ein oder andere sicherlich schon gesehen, weil ich glaube, da fanden jetzt mittlerweile 2 Super Bowls auch statt in dem neuen Stadion in New York. Also das ist schon ein großes Ding. Wenn du jetzt da mit diesen Fanclubs so im Austausch stehst und davon erzählst, dann habe ich den Eindruck, dass vielleicht der ein oder andere der Fußballkultur in den USA mit seiner Bewertung ein bisschen Unrecht tut? Ist das so?
Ich glaube schon. Also in vielen, ich meine, das Land ist so groß, ne? Du weißt das, du setzt dich mit dem amerikanischen Sport auseinander. Es gibt dann wirklich Märkte wie in Seattle, in Portland, in Cincinnati, Nashville, Austin. Da ist so eine eingeschworene Fußballgemeinschaft und da ist auch so ein Grundverständnis da für Fußballkultur. Die leben das alle ein bisschen anders, aber da ist ein europäischer Touch auf jeden Fall dabei. Und wenn ich, was ich damit meine, sind halt so Grundlagen wie, man trifft sich irgendwo in der Kneipe, trinkt ein paar Bierchen und läuft zusammen zum Stadion. Und nein, dieses Laufen zum Stadion, das ist ja für Amerika eigentlich total untypisch. Und diese Märkte, diese Städte, die haben halt die Infrastruktur, dass das erlaubt und dass das ermöglicht. Und da macht es dann immer richtig Spaß. Anstatt dann mit einem Auto rauszufahren und dann sich auf dem Parkplatz zu treffen. Und diese europäische Kultur, die sieht man in vereinzelten Märkten sehr stark ausgeprägt. Und da ist Cincinnati zum Beispiel eine davon.
Mhm. Bei der Wahl des Camps, des Hauptquartiers quasi, habt ihr euch für Florida entschieden und für Fort Lauderdale, nahe Miami, nahe Inter Miami. War sicherlich auch nicht zufällig. Was versprecht ihr euch von dieser Destination und was steckt dahinter, um von dort aus eben auch gesehen zu werden? Denn ne, klar, es gibt 3 Spiele, vielleicht noch Achtelfinale, Halbfinale, was auch immer. Aber ihr wollt natürlich auch präsent sein und Präsenz zeigen.
Ja, also erstmal Fort Lauderdale, Inter Miami als Training Facility sind natürlich super Bedingungen. Ne? Also das war auch vom Sport getrieben. Also die wollten halt hatten gewisse Voraussetzungen und wollten Rahmenbedingungen schaffen und beide Locations bieten das. Aus Marketing-Sicht, aus meiner Sicht, gibt es immer Möglichkeiten, egal wo die Mannschaft ist, weil auch die Delegation da ist. Und wir wollen, wie gesagt, immer dann auch nachhaltig was schaffen. Das heißt, in Fort Lauderdale sind wir auch mit der Community im Austausch und schauen, wie können wir dann Fußball-Clinics machen, wie können wir so ein paar Fußballschulen machen, wie können wir an die Community zurückgeben, wie können wir unsere Sponsoren einbinden. Und das passiert in Fort Lauderdale dann genauso, wie es auch in Cincinnati, New York oder hoffentlich Atlanta und dann Orlando oder Charlotte oder dann wieder zurück New York. Auf jeden Fall werden wir diesen Blueprint, den werden wir immer da anwenden, wo wir dann präsent sind.
Es sind schon ein paar ganz nette Städtchen. Fanmarsch in Atlanta stelle ich mir aufgrund der Größe der Stadt ein bisschen schwer vor. Aber
ja, wenn ich in 2 Wochen, dann sage ich dir, was wir da machen können.
Ja, okay, ja, ich erwarte eine E-Mail von dir, ist gar kein Problem. Da ist ja nächstes Jahr auch eine Weltmeisterschaft in diesem Land. Wie kann Borussia Dortmund das Turnier nutzen? Weil da sind natürlich die schwarz-gelben Spieler dann über verschiedene Nationen verteilt, übers ganze Land dann logischerweise. Und ich meine auch noch in Kanada und in Mexiko. Ist das dann überhaupt möglich im Rahmen so einer WM oder geht dann viel unter? Und ist diese Club-WM für dich und deine Arbeit und das Büro in New York nicht eigentlich der deutlich wichtigere Event?
Absolut. Also das kann ich so unterschreiben, dass man redet sehr viel von der WM. Für uns als Verein ist die Club-WM natürlich das viel größere Vehikel und viel größere Plattform, weil wir können uns gesamtheitlich präsentieren als Verein. Und es geht um den Verein, nicht um einzelne Spieler. Bei der WM ist das ein bisschen fragmentierter, da können wir ansetzen. Was ich viel spannender finde bei der eigentlichen WM ist, was der Impact sein wird auf den Jugendfußball. Und auf die gesamte, das haben wir in 94 gesehen, wo auf einmal dann Clubs aus dem Boden gestampft wurden, weil Kinder einfach spielen wollten. Und diese große Welle an Fußballinteresse, das finde ich viel spannender für uns, um dann zu schauen, wie können wir zum Beispiel unsere Akademie-Netzwerk weiter ausbauen? Wie können wir das weiter unterstützen? Wie können wir diesen Wachstum unterstützen mit unserer Infrastruktur? Und das spielt sich dann eher hinter den Kulissen ab. Es ist dann nicht, was man dann groß an die Leinwände schmeißen kann, aber es ist nichtsdestotrotz genauso spannend für uns, nur aus einem anderen Blickwinkel.
Für die Jüngeren unter euch, 1994, ihr wisst sicherlich, Weltmeisterschaft in den USA. Das Interessante daran ist, Marc und Jürgen, ich weiß gar nicht, ob ihr das so auf dem Schirm habt, in dem Jahr danach gab es die Major League Soccer noch gar nicht. Die war gefounded, also schon gegründet, aber sie haben noch nicht gespielt. Also sie haben dann quasi ein Jahr mehr oder weniger brach liegen lassen und verpasst und erst 96 ihre erste Saison ausgetragen. Am Anfang lief es ja auch relativ schleppend. Ich glaube, Anfang der Nullerjahre mussten sogar mal 2 Franchises einfach so weggeworfen werden, weil es nicht funktioniert hat. Aber jetzt haben wir eine ganz, ganz andere Basis mit einem Zuschauerschnitt von um die 20.000.
Ja.
Das ist schon ordentlich. Also das hat manche, ja, ich will nicht sagen Top-Liga in Europa, nicht die Top-Ligen haben das natürlich, aber das ist weit vor traditionsreichen Ligen in Europa wie, keine Ahnung, Schottland, Niederlande, Belgien, Österreich, Schweiz, da haben die nicht solche Zuschauerzahlen wie in den USA.
Und ich möchte auch nochmal sagen, dass also auch TV-Zuschauer, ne, die sind ja mittlerweile en par mit NHL, was ein etablierter Sport ist, ne, über Jahrzehnte hinweg. Also die MLS, die kommt da wirklich ran. Und was ich extrem gut finde, ist, dass die MLS es geschafft hat, ein familienfreundliches Format zu finden, anzubieten. Es ist manchmal wirklich zu teuer, um zu einem Footballspiel zu gehen mit der Familie. Und die MLS schafft einfach Zugang zu einem Sport, ein Familienereignis, Familiensport. Die Kinder spielen noch Fußball, das heißt, das Ganze macht einfach Spaß. Und deswegen 20.000 Leute, das ist einfach eine Bestätigung für deren Ansatz. Und wir kennen es so aus Europa, aus Deutschland. Man möchte mit dem Sohn zum Fußball und das wird in der MLS repliziert. Und das finde ich richtig gut.
Jürgen, hast du noch ein paar Themen? Wir sind nämlich so langsam, aber sicher am Ende unserer Sendung in der Nachspielzeit.
Ja, was ich noch gerne besprechen möchte, ein Trend, den wir auch in Europa sehen, ist der Stars. Ja, also wenn Messi für den FC Barcelona spielt oder für PSG oder jetzt für Inter Miami, dann kaufe ich mir ein Messi-Trikot von dem jeweiligen Verein. Wenn Erling Haaland für Borussia Dortmund spielt, dann trägt das Kind ein schwarz-gelbes Haaland-Trikot und wenn er für Manchester City spielt, dann trägt er ein Sky-Blue-Trikot mit dem Namen Haaland drauf. Also die jüngere Generation wandert mit ihren Stars von Club zu Club. Ist das ein Phänomen, das auch in den USA da ist? Ist dieses Star-Denken noch größer sogar als die Identifikation mit dem Club und wie kann das Borussia Dortmund nutzen oder vielleicht so ein bisschen ausbügeln? Denn man muss ja auch ehrlich sein, ohne Mats Hummels und Marco Reus seit dem vergangenen Sommer sind die ganz großen Galionsfiguren gerade nicht mehr da, mit denen man weltweit auch leichter werben konnte. Der eine ist irgendwie Weltmeister geworden, Marco Reus kennt in Asien auch jeder oder jeder Dritte oder Vierte, was immer noch reicht. Aus dem aktuellen Kader gibt es jetzt gerade nicht diese ganz großen Namen. Welche Chancen, welche Risiken, welche Herausforderungen bringt das für euch mit und wie kann man das an den Markt in den USA adaptieren?
Ja, sehr gute Beobachtung. Also es ist tatsächlich in Amerika nochmal stärker ausgeprägt. Es ist auch was, was uns natürlich sehr beschäftigt. Also Fans folgen den Spielern. Und deswegen müssen wir auch, oder der europäische Fußball muss sehr viel härter arbeiten, um loyale Fans für sich zu gewinnen. Was ich halt immer sage ist, wir können nicht in unserem Team, mein Team, wir können nicht beeinflussen, wie wir spielen, wen wir unterzeichnen und welche Titel wir gewinnen oder keine. Was wir machen können, ist, wir schaffen einfach die, ich sag's nochmal, Infrastruktur, um dann, wenn diese Momente kommen, dass wir die halt dann wirklich ausleben können. Und wenn jetzt ein Fan, der Haaland gefolgt hat bei Dortmund, ist jetzt Man City, der hat ja nicht nur dann ein Haaland-Trikot, der hat ja wahrscheinlich noch zwei, drei andere Spieler aus anderen Ligen oder anderen Vereinen. Das heißt, es ist alles ein bisschen gestreuter und es ist auch okay, wenn ich sage, ey, ich möchte gerne dein Lieblingsverein in Deutschland sein, weil der hat schon Vereine in Italien, in Frankreich, in Spanien und in Amerika und in Südamerika. Und das ist einfach ein anderer Ansatz, eine andere Denkweise, die so ein bisschen befremdlich ist für uns Deutsche, weil wir haben einen Verein. Es gibt nichts anderes.
Auf keinen Fall.
Und da ist es einfach anders ausgeprägt und da müssen wir uns drauf einlassen und da gehen wir auch drauf ein. Was für mich viel wichtiger ist, ist, dass wir unsere Fußballkultur als BVB quasi an den Mann bringen. Wir sind mehr als nur in Anführungszeichen ein Ausbildungsverein. Wir sind mehr als nur einmal Bellingham und etc. zu haben. Diese Fußballkultur, die wir leben, die wir zelebrieren, die uns so einzigartig macht, das ist das, was wir den Leuten erzählen und auch in unseren Aktivitäten, ihr werdet das sehen in Cincinnati, wie wir uns da präsentieren, ist authentisch. Du würdest denken, du bist hier in Dortmund in der Kneipe und nicht in Cincinnati. Und das ist das, wo wir die Leute einbringen wollen und nicht nur Spieler oder erfolgsbedingt.
Wenn du jetzt vorausschaust, sagen wir mal ins Jahr 2035, was glaubst du, wo steht Borussia Dortmund da in den USA?
2035, wow, ich weiß nicht mehr, was ich nächste Woche mache.
Da bist du in Pittsburgh.
Da bin ich in Pittsburgh, danke für den Reminder, ja, sehr gut, vielen Dank.
Und danach in Atlanta. Marc macht das übrigens hier mit mega Jetlag und ich finde, er macht das ganz großartig. Also,
ja, mittlerweile ist es ja schon 5 Uhr morgens.
Ja, dann geht. Dafür geht's ja.
2035, das ist mal eine Ansage, was wir da machen wollen. Wofür wollen wir stehen in den USA in 2035? Also ich glaube, dass wir weiter, also wenn ich hier sitze und sage, wir haben 100 Fanclubs, finde ich mega. Ich fände es mega, wenn das Büro gewachsen ist und ich habe 20 Leute und nicht 2. Ich fände es klasse, wenn ich sage, wir hätten noch 10 kommerzielle Partner, die uns vor Ort helfen, unsere Sachen zu machen. Also dieser gesunde Wachstum, den würde ich einfach so ausrufen, dass wir werden uns nicht neu definieren, wir werden nicht anders sein, wir werden immer BVB sein und wenn wir einfach wachsen und gesund wachsen mit den richtigen Maßnahmen, das würde ich unterschreiben.
Das war doch ein passendes Schlusswort.
Ja, dazu noch ein Halbfinale Club-WM. Da, ne?
Nehme ich mit.
Kann man sich ein bisschen präsentieren, kann man ein paar Millionen, zig Millionen noch an Prämien abgraben. Hilft dann auch.
Halbfinale, also wenn diese Sendung ausgestrahlt wird, hat Borussia Dortmund sich ja am letzten Spieltag der Bundesliga-Saison für die Champions League qualifiziert, noch ganz überraschend. Ja. Auch keiner. Das kann ich jetzt so sagen, wir wissen natürlich nicht, ob es so kommt, aber ihr habt gemerkt, wie gesagt, die Sendung war ein bisschen früher aufgezeichnet. Ich möchte mich nochmal sehr herzlich bei dir bedanken, Marc. Ich finde, das war total interessant. Ein sehr tiefer Einblick in deine Arbeit, was es auch bedeutet, Internationalisierung zu betreiben, weil ich weiß und Jürgen wird das auch wissen und du sicherlich auch, dass der eine oder andere in Dortmund das sehr kritisch sieht. Warum muss man denn nach Asien? Warum muss man denn in die USA? Aber es hat ja auch einen Hintergrund. Und wir haben jetzt heute erfahren, dass, glaube ich, die USA ein sehr, sehr spannender Markt sind für Borussia Dortmund. Falls ihr Artikel lesen möchtet zur Club-WM, die jetzt bald auch startet, deswegen haben wir diese Sendung mehr oder weniger so aufgezeichnet und dann auch ausgestrahlt, dann könnt ihr gerne vorbeischauen auf rn.de/BVB-Podcast. Da könnt ihr unser Plus-Abo kaufen. Für 1 Euro könnt ihr 8 Wochen alles lesen. Und das reicht dann auch bis zum Finaleinzug von Borussia Dortmund bei der Club-WM, wo man dann überraschenderweise gegen Inter Miami verlieren wird. Kommt das so?
Das ist gescriptet, das Turnier, oder was?
Ja, nein. Ja, wir sind ja nicht in der WWE.
Ja, genau. Ja,
aber vielleicht kommt Seamus dann zum Finale.
Das wäre doch was.
Im BVB-Trikot.
Die Einladung ist ausgesprochen.
Sehr gut. Schaut vorbei auf Social Media, RNBVB, Jürgen Kors und Sascha Staat könnt ihr auch sehr gerne folgen bei Twitter, X oder Instagram. Und natürlich nochmal der Hinweis auf Black Yellow. Das ist der internationale Account auf Englisch von Borussia Dortmund. Das war's. Nächste Woche gibt's wieder eine tagesaktuelle Sendung. So viel ist klar. Bis dann. Tschüss.
Ciao.